Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Wir Liberale werden einen Koalitionsvertrag nur unterzeichnen, wenn darin ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem aufgeschrieben worden ist.
Wir werden Steuern senken.
Sie brauchen 2011 ein Wachstum von 10%, um das, was Sie sich vorgenommen haben, zu finanzieren. Meine Damen und Herren, da frage ich mich, ist das hier Alice im Wunderland?
Als gäb's kein Morgen.
Faire Steuern sind die Voraussetzung für gesunde Staatsfinanzen. Es bleibt dabei, faire Steuern sind die Voraussetzung für gesunde Staatsfinanzen.
Was die FDP den Bürgern und Bürgern in Aussicht stellt, addiert sich spielend in schwindelerregende Einnahmeverluste. Und zwar für Kommunen, für Länder und für Bund. Das ist völlig irreal.
Manche kritisieren uns als FDP dafür, dass wir nach der Wahl jetzt genau das tun, was wir vor der Wahl versprochen haben. Mit dieser Kritik kann man gut leben.
Wenn der alte Satz von Guido Westerwelle noch stimmt, dass die Schulden von heute die Steuern von morgen sind, dann weiß man genau, welchen Weg diese Koalition eingeschlagen hat.
Als gäb's kein Morgen. Als gäb's kein Morgen. Als gäb's kein. Als gäb's kein Morgen.
Steuersenkung, ja, schallt es noch immer, aber irgendwie leiser aus der liberalen Ecke, als gäb's kein Morgen. Aber wenn es schwierig wird mit der Steuersenkung, dann kann man ja die Steuersenkung erst einmal senken. Das hat die FDP mit ihrem neuen Konzept jetzt schon getan. Aus versprochenen 35 Milliarden sind 16 Milliarden Euro Steuerentlastung geworden. Die Regierungsrealität hat die FDP zumindest ein bisschen eingeholt. Das erfreut auch die CDU. Eigentlich wollte die Regierung nach der Steuerschätzung im Mai mit den Eckpunkten der Steuerreform herausrücken, kurz vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl. Ob das zeitlich hinhaut, ist noch offen. Aber der öffentliche Druck wächst, der von den Kommunen auch, und die neuesten Konjunkturprognosen sind da, also her mit den Zahlen und Entscheidungen. Konjunktur, Kommunen, leere Kassen haben wir unsere Sendung heute genannt. Und wir blicken heute tief ins Schlagloch, nicht nur in Berlin. Denn die Prognose in dem heute vorgelegten Frühjahrsgutachten fiel doch leider etwas schlechter aus als erhofft.
Die Erholung setzt sich fort, die Risiken bleiben groß. So steht es in dicken Lettern auf dem Frühjahrsgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Die prognostizieren einen konjunkturellen Aufschwung, wenn auch einen nur sehr moderaten. Für dieses und nächstes Jahr sagen sie eine Wachstumsrate von 1,5 bzw. 1,4% voraus. Die Erholung verlaufe aber noch unstetig, so der Vertreter des Instituts für Weltwirtschaft Scheide.
Ein Grund ist auch, dass die Finanzkrise keineswegs überwunden ist. So bleiben erhebliche Risiken, die vor allem aus dem weltwirtschaftlichen Umfeld kommen. Außerdem bestehen Spannungen im Euroraum, die ebenfalls Risiken für die wirtschaftliche Erholung mit sich bringen.
Trotz gestiegenen Auftragseingängen, weiter steigender Nachfrage, vor allem aus Asien, und der Erwartung, dass Binnenkonjunktur und unternehmerische Investitionsfreude schon bald leicht anspringen werden, geht es also nur ganz langsam aufwärts. Erst 2013 werde die Wirtschaft wieder auf dem Stand von vor der Krise sein. Weltweit ließe sich dabei eine Abkopplung wichtiger Schwellenländer beobachten. Die würden wieder schnell wachsen, erklärt Wirtschaftsforscher Gern vom IWF.
In den Industrieländern hingegen sind die Nachwehen der Finanzkrise immer noch spürbar. Die Situation an den Finanzmärkten in Europa und in den USA hat sich seit dem Sommer nur noch wenig verbessert. Zudem mehren sich an den Finanzmärkten inzwischen Sorgen um die Staatsfinanzen.
Der Euroraum bleibe dabei generell ein konjunktureller Nachzügler. Einige Länder verharrten gar in der Rezession. Erstaunlich robust hätte sich dank Kurzarbeitergeld und Lohnzurückhaltung der vergangenen Jahre aber der deutsche Arbeitsmarkt gezeigt. In diesem und im nächsten Jahr würde die Arbeitslosenquote schon wieder sinken. Verschlechtern werde sich hingegen die Lage der öffentlichen Haushalte, da Konjunkturprogramme auslaufen und erste Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umgesetzt werden müssten. Joachim Scheide.
Die Wirtschaftspolitik ist seit geraumer Zeit extrem expansiv ausgerichtet. Einen solchen Expansionskurs können weder die Geldpolitik noch die Finanzpolitik auf Dauer beibehalten, ohne dass Gefahren für die makroökonomische Stabilität entstehen.
Von der Regierung erwarten die Wirtschaftsforscher deshalb vor allem eins: Sparen, sparen, sparen. Sie fordern den striktesten Sparkurs aller Zeiten.
In den kommenden 5 Jahren dürfen die Staatsausgaben kaum zunehmen. Dies erfordert zweifellos harte politische Entscheidungen. Es mag auch sein, dass es nicht den Präferenzen der Bürger entspricht, wenn der Staat weniger Güter und Dienstleistungen bereitstellt und Subventionen kürzt. In diesem Fall wäre es Aufgabe der Politik, zu verdeutlichen, dass dann die Steuern oder Sozialabgaben erhöht werden müssen.
Schlechte Aussichten also für die von der Regierung versprochenen weiteren Steuersenkungen. Der Vertreter des Instituts für Wirtschaftsforschung, IFO, Carstensen, sieht da schwarz.
Wir werden wohl in diesem Jahr ein gesamtstaatliches Defizit von rund 120 Milliarden haben, im nächsten Jahr deutlich über 100 Milliarden. Das heißt, da ist richtig was zu konsolidieren. Und wenn man sich jetzt schon über Milliarden Entlastungen Gedanken macht, dann muss also zu diesem großen Batzen noch etwas dazukommen. Und das ist momentan vollkommen unklar, wo das herkommen soll.
Bei Ihrer Prognose haben die Wirtschaftsexperten übrigens schon einen Sparwillen der Regierung vorausgesetzt und mit eingerechnet. Sollte es an dessen Umsetzung mangeln, würden die Zahlen schlechter ausfallen. Sorge, die Konjunktur dadurch abzuwürgen, haben die Forscher übrigens nicht. Auch wenn es nur ein leichter Aufschwung sei, würde er das vertragen.
Heute stieg also in Berlin der Rauch auf. Christoph Grabenheinrich über die neue Prognose führender deutscher Wirtschaftsinstitute. Man kann sich schon etwas verlaufen im Dschungel der Prognosen. Das Gutachten des Sachverständigenrats, eben die DIW-Prognose. Jetzt das Frühjahrsgutachten von wieder anderen Wirtschaftsinstituten. Wer rechnet da eigentlich da was wie aus? Vanessa Rennert klärt auf.
Vier Wirtschaftsforschungsinstitute sind derzeit an dem Gutachten für die Bundesregierung beteiligt, das seit 1950 jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst herausgegeben wird. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, das Münchner IFO-Institut, das Institut für Wirtschaftsforschung Halle sowie das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung. Unterstützt werden sie von vier weiteren Einrichtungen, darunter das gewerkschaftsnahe IMK sowie Wissenschaftler aus der Schweiz und Österreich. Das Ergebnis ist ein Kompromiss, nicht selten ein Durchschnittswert, ähnlich wie das Gutachten der fünf Wirtschaftsweisen, das jedes Jahr im Herbst herausgegeben wird. Die Volkswirte haben unterschiedliche Sichtweisen. Welche Indikatoren werden wie gewichtet? Zum Beispiel Arbeitsmarktzahlen, Auftragseingänge oder Aktienkurse. Welchen Stellenwert hat die Zinspolitik in ihrem Modell? Welche Rolle spielt der Staat? Eine traditionelle Unterscheidung ist die, ob die Institute eher Arbeitgeber- oder Arbeitnehmernah sind. IFO etwa gilt als arbeitgebernah. Dennoch ergeben sich dadurch bei den Prognosen keine großen Abweichungen. Das lässt sich etwa an der eigenen Schätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin erkennen. Die liegt bei 1,7%. Das DIW ist nicht mehr an der Gemeinschaftsprognose beteiligt, weil es bei der letzten Ausschreibung durchgefallen war. Das Bundeswirtschaftsministerium war mit seiner Forschungsarbeit nicht zufrieden. Mit seiner Veröffentlichung jetzt hat das DIW den anderen quasi ein Schnippchen geschlagen. Denn alle, die am Gemeinschaftsgutachten beteiligt sind, dürfen 4 Wochen vorher und 4 Wochen nachher keine eigene Prognose herausgeben. Beim DIW hat es in der Vergangenheit außerdem einen spektakulären Wechsel gegeben. 2005 musste der damalige Konjunkturchef Horn gehen. DIW-Chef Zimmermann soll sich über die Auftritte von Horn geärgert haben, der als keynesianisch gilt. Horn ging zur Hans-Böckler-Stiftung und wurde Leiter des IMK. Die Institute greifen außerdem in etwa auf die gleichen Daten zurück. Eine Besonderheit hat die Methode des IFO-Instituts. Hier fließen auch die Ergebnisse seines Geschäftsklima-Indexes mit ein, bei dem Unternehmen befragt werden. Die größeren Unterschiede ergeben sich dadurch, zu welchem Zeitpunkt die Prognose herausgegeben wird. Die Regel lautet, je später im Jahr, desto besser die Datengrundlage. Auch das Bundeswirtschaftsministerium orientiert sich bei seiner Schätzung stark an den Instituten. 1,4% hatte es vorausgesagt. Herausstechen dagegen die Prognosen anderer Organisationen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK etwa, rechnet gar mit einem Wachstum von 2,3%. Diese Zahl bezeichnet das IFO-Institut abschätzig als Zweckoptimismus. Experten sagen, auch die Prognosen von IWF oder EU seien oftmals eher optimistisch, weil politisch beeinflusst. Daten und Fakten sind nicht das Einzige, worauf die sonst so nüchternen Volkswirte achten. Hin und wieder hören sie sogar auf ihr Bauchgefühl. Und oftmals zählt am Ende weniger die Treffsicherheit, sondern mehr die Frage, wie viel Aufmerksamkeit man erregen konnte. Getreu dem Motto, leg dich quer, dann bist du wer. Denn wenn nächstes Jahr das Statistische Bundesamt die endgültigen Zahlen für die deutsche Wirtschaft vorlegt, sind die Prognosen von heute schon wieder Schnee von gestern.
Viele Wirtschaftswissenschaftler prognostizieren Deutschlands wirtschaftliche Entwicklung, alle etwas unterschiedlich, obwohl zum großen Teil auf derselben Zahlenbasis. Das sind die Prognosen. Aber was sagen sie wirklich über die Zukunft und wie ernst werden diese Prognosen von Politik und Wirtschaft genommen? Die Wirtschaftsforscher haben die große Krise nicht kommen sehen. 2007 schrieb der Sachverständigenrat noch, es gebe kein Indiz, dass der Aufschwung zum Erliegen kommt oder gar eine Rezession bevorsteht. Der langjährige Vorsitzende Bert Rürup hat eingeräumt, wir haben nur 2 von 6 Rezessionen kommen sehen. Dr. Michael Schröder, Leiter des Forschungsbereichs Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement im Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Guten Tag.
Guten Tag.
Was zählen denn also dann diese Prognosen noch?
Naja, Prognosen sind der methodische Ansatz, die vorhandenen Informationen, die man über die zukünftige Wirtschaftsentwicklung hat, systematisch zusammenzufassen und zu einer Prognose zu verdichten. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Aufgabe, weil sie eben aufzeigt, was man heute über die Zukunft wissen kann. Und selbst wenn Prognosen, was ja in der Natur der Sache sind, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen, auch daneben liegen können, selbst dann sind es einfach wichtige Informationen über das, was man heute wissen kann.
Man braucht deswegen nicht unbedingt neue Methoden?
Oh, es werden ständig neue Methoden entwickelt und auch in der praktischen Wirtschaftsprognose eingesetzt. Also da können Sie sicher sein, dass das nicht veraltete Methoden sind, die da verwendet werden.
Sie machen selbst im ZEW einen Stimmungsbarometer einmal im Monat, schauen bei den Finanzexperten, wie die das die Zukunft einschätzen. Wie hat sich denn die Stimmung in der Wirtschaft, in der Finanzwelt in den letzten Monaten entwickelt?
Also den Aufschwung, den wir jetzt gerade haben, der wurde schon relativ frühzeitig, nämlich so ab Sommer letzten Jahres angezeigt durch unsere ZEW-Konjunkturerwartungen. Und damals ist von März bis Juli unser Indikator sehr stark angestiegen und hat damit eben schon diese Wirtschaftsentwicklung, die wir jetzt haben, vorweggenommen. Allerdings ab Sommer bis heute, hat der Indikator mehr oder weniger stagniert, ist sogar ganz leicht zurückgegangen, was eben auch damit interpretiert werden kann, dass es eben ein eher schwacher Aufschwung ist, den wir jetzt haben. Die Zahlen, die jetzt neuerdings bekannt gegeben wurden oder den Prognosen, sind zwar ein bisschen besser als jetzt im letzten Jahr, im Herbst, aber immerhin sind sie auch nicht so stark, wie man es sonst häufig hat nach einer so starken Konjunkturabschwächung.
Jetzt sind diese Prognosen, auch wenn sie manchmal schief gehen können, doch sehr wichtig, erregen hohe Aufmerksamkeit. Alle Medien berichten, auch wir machen deswegen heute diese Sendung. Aber was weiß man denn eigentlich wirklich über die Konsequenzen, die dann in Wirtschaft und Politik gezogen werden? Wie ernst werden die genommen?
Ich denke, dass diese Prognosen schon sehr ernst genommen werden, weil sie eben die einzigen verfügbaren, quantitativen, systematisch erhobenen und verwerteten Informationen sind. Was wäre denn die Alternative dazu? Die Alternative wäre, man lässt Informationen entweder einfach liegen, die man hat, verwertet sie gar nicht, oder man verwendet sie so vielleicht aus einem gewissen Bauchgefühl heraus und versucht sie erst gar nicht methodisch sauber zusammenzufassen. Also ich denke, man sollte sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft solche Prognosen sehr ernst nehmen. Und auch entsprechend in das eigene Kalkül, was Wirtschaftspolitik oder vielleicht Investitionsentscheidungen angeht, auch mit einbeziehen.
Aber wenn man auf das heute vorgelegte Frühjahrsgutachten schaut, Herr Schröder, dann müssten sich also jetzt die Politiker hinter die Ohren schreiben, dass diese führenden Wirtschaftsforscher von der Bundesregierung den schärfsten Sparkurs in der Geschichte der Bundesrepublik verlangen und den Anstieg der Staatsausgaben eng begrenzen wollen und die Steuervergünstigungen abgebaut werden müssten. So sagen die. Glauben Sie, das schert die Politik?
Ich denke schon, ja. Denn dass die bevorstehenden Belastungen des Staatshaushaltes, also Erhöhung der Staatsverschuldung und der Verschuldungsquote insgesamt, sind schon sehr drängende und sehr große Probleme für die Zukunft. Und das jetzt eher schwach prognostizierte Wirtschaftswachstum trägt eben nicht gerade dazu bei, diese Schuldenlast abzubauen. Ganz im Gegenteil, die Verschuldung wird weiter zunehmen und sehr stark zunehmen, auch gerade durch diese ganzen Rettungsaktionen im Bankensektor etwa, bei denen der Staat eine sehr hohe Verpflichtung eingegangen ist. Also ich denke, die Verschuldung kann man natürlich einfach weiter anwachsen lassen. Sie sehen es natürlich im Falle, ja, Griechenland braucht man da vielleicht gar nicht zu erwähnen, aber auch andere Länder in Europa, die jetzt gerade sehr, sehr große Probleme haben. Es gibt einerseits formale Probleme mit der Europäischen Kommission, mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, egal was man davon jetzt noch hält nach dieser Krise. Aber das ist schon mal eine gewisse Vorgabe an die Politik. Und zum anderen die zukünftige Belastung der späteren Generationen, die natürlich auch entsprechend mit einer höheren Schuldenbelastung auch wieder mehr zurückzahlen müssen und dann selbst kleinere Spielräume haben. Ich kann verstehen, wenn Politiker vielleicht aus wahltaktischen Gründen dann vielleicht das nicht so gerne machen, entsprechend zu sparen und dass das ein sehr starkes Hindernis sein kann. Aber ich denke, aus ökonomischer Sicht ist das jetzt eine wichtige Aufgabe.
Auch wenn Prognosen nicht immer stimmen, Politik und Wirtschaft sollten sie sehr ernst nehmen, sagt Dr. Michael Schröder, Leiter des Forschungsbereichs Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement im Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW. Ganz herzlichen Dank.
Ja, gern geschehen.
Nicht ganz düster, aber auch nicht so pralle sind also die neuesten Wirtschaftsprognosen. Aber wir haben ja gehört, dass man nicht wirklich viel darüber weiß, ob es alles wirklich so kommt. Das ist der Haken an Prognosen, all den Millionen, die es über die Jahrtausende gab. Keiner weiß, ob es wirklich so kommt, aber alle tun so. Uns fiel da das Alte Testament ein, die Jesaja-Apokalypse.
Seht her, der Herr verheert und verwüstet die Erde. Er verändert ihr Gesicht und zerstreut ihre Bewohner. Dann geht es dem Laien wie dem Priester, dem Knecht wie dem Herrn, der Magd wie der Herrin, dem Käufer wie dem Verkäufer, dem Gläubiger wie dem Schuldner, dem, der ausleiht, wie dem, der leiht. Verheert wird die Erde, verheert. Geplündert wird sie, geplündert. Ja, der Herr hat gesagt, die Erde welkt. Sie verwelkt, die Welt zerfällt, sie verwelkt, Himmel und Erde zerfallen. Die Erde ist entweiht durch ihre Bewohner, denn sie haben die Weisungen übertreten, die Gesetze verletzt, den ewigen Bund gebrochen. Darum wird ein Fluch die Erde zerfressen. Ihre Bewohner haben sich schuldig gemacht. Darum schwinden die Bewohner der Erde dahin, nur wenige Menschen werden übrig gelassen. Der Wein ist dahin, die Rebe verwelkt. Alle, die einst so heiter waren, seufzen und stöhnen. Verstummt ist der fröhliche Klang der Trommeln, der Lärm der Übermütigen ist zu Ende. Verstummt ist der fröhliche Klang der Zither.
Kam ja zum Glück bis jetzt nicht so, oder war das vielleicht die frühe Vorhersage der derzeitigen Krise? Die Jesaja-Apokalypse hört da auf jeden Fall noch längst nicht auf. Konjunktur, Kommunen, leere Kassen, Berliner Schlaglöcher, der Tag in HR2 Kultur. Es könnte trotz Wirtschaftsprognose finster werden und die Krise ist noch lange nicht ausgestanden. Also, um den Weltuntergang abzuwenden, brauchen wir Steuersenkungen, die sollen die Konjunktur stützen, weil die Leute dann mehr in der Tasche haben, so sieht es die FDP. Gerard Böckenkamp von der Friedrich-Naumann-Stiftung, guten Tag.
Guten Tag.
Wenn man eine Steuersenkung plant, wie platziert man die politisch richtig? Welche Beispiele gibt es da in der deutschen Geschichte?
Naja, also ein Beispiel, auf das man sich beziehen könnte, sind die 80er Jahre unter Gerhard Stoltenberg. Die Ausgangssituation war ja ähnlich. Anfang der 80er Jahre gab es die zweite Ölkrise, für damalige Zeit ungewöhnlich hohe Arbeitslosenzahlen von 2 Millionen, massive Staatsverschuldung. Man ist dann den Weg einer symmetrischen Finanzpolitik gegangen. Das heißt, man hat auf der einen Seite den Haushalt konsolidiert und auf der anderen Seite Schritte unternommen, um die Bürger von Steuern zu entlasten.
Wie sah das im Ausland aus? Gibt es da auch Beispiele für gelungene Steuersenkungen?
Ja, die zwei sozusagen Personen, die mir in einem Atemzug genannt werden, aber doch eine sehr unterschiedliche Politik betrieben haben, sind Margaret Thatcher in Großbritannien und Ronald Reagan in den USA. Reagan, die sogenannten Reaganomics, setzten darauf, dass man sehr schnell und sehr massiv die Steuern gesenkt hat und auf die Selbstfinanzierung gesetzt hat, was teilweise aufging. Also man hat ein erheblich höheres Wachstum, aber eben auch eine erheblich höhere Schuldenlast, die die USA zum Teil bis heute vor sich hertragen. Wogegen Frau Thatcher einen ganz ähnlichen Weg beschritten hat wie damals Gerhard Stoltenberg. Das heißt, man hat auf der einen Seite den Haushalt saniert, auch sehr starke Schnitte in den Haushalt vorgenommen und hat dann die Steuern gesenkt, was dann den sogenannten Lawson-Boom genannt nach dem britischen Finanzminister Nigel Lawson, mündete, also einem massiven Aufschwung.
Aber es kann auch schief gehen mit den Steuersenkungen. Bei Kohl 1998 ist es nicht so gut gelaufen.
Ja, es ist nicht so gut gelaufen, weil er ja gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, diese überhaupt zu verabschieden. Denn man hat den Fehler begangen, dass man das ganze Projekt zu spät auf den Weg gebracht hat. In der ersten Hälfte der Ära Kohl, nach der Wahl 1987, ist man sofort daran gegangen, die Reformen zu planen und umzusetzen, was auch eine Menge Ärger gemacht hat. Aber man hatte sie dann am Vortag der deutschen Einheit auch schon verabschiedet, wogegen man 1998 sie erst noch verabschieden wollte und das kurz vor einem Wahljahr. Und dass da die SPD im Bundesrat nicht zustimmen wollte, kann man also aus wahltaktischen Gründen fast nachvollziehen.
Das sind jetzt eher so die politischen Rahmenbedingungen, die eine gelungene Steuersenkung braucht. Sollte man denn auch auf die Konjunktur gucken in dem Moment? Also das ist ja jetzt gerade auch unser Thema.
Ja, Steuersenkungen werden ja sehr oft konjunkturpolitisch begründet. Ich persönlich sehe ja die Meinung, dass man sie ordnungspolitisch begründen muss, denn die Konjunktur ist ja ein so wechselhaft wie das Wetter. Sie haben das ja auch in der Einleitung schon gesagt. Ja, wenn diese Prognose jetzt stimmt, dann ist das gut, aber wir können uns natürlich nicht sicher sein. Und wie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die konjunkturellen Rahmenbedingungen des Jahres 2013 sein werden, für die ja nun Steuersenkungen angedacht sind, das kann nun wirklich niemand sagen. Man sollte davon ausgehen, dass wenn man davon überzeugt ist, dass Steuersenkungen grundsätzlich wirtschaftspolitisch richtig sind, dann sollte man sich nicht zu sehr von konjunkturpolitischen Überlegungen, abhängig machen.
Dann sollte man aber doch auch grundsätzlich damit eigentlich nie Wahlkampf machen, oder? Man weiß ja nie, wie die Wirtschaft sich entwickelt und man weiß nie, was in 5 Jahren wirklich ist.
Man kann sagen, dass man in eine Richtung gehen will. Und man kann sagen, dass man natürlich, wenn man so ein Konzept hat, sie den jeweiligen Bedingungen anpassen will. Aber natürlich ist das eine Richtungsentscheidung. Also wenn eine Regierung heute sagt, dass sie in einigen Jahren die Steuern senken möchte, eine große Steuerreform auf den Weg bringen möchte, dann kann sie ja jetzt damit beginnen, die Grundlagen zu schaffen. Und die wären tatsächlich starke Sanierungsschritte zu unternehmen. Denn wir haben ja dann den Haushalt 2011, 2012, 2013. Wenn man sehr viel stärker als das bisher im Finanzplan vorgesehen ist, bis in den zweistelligen Bereich Ausgaben kürzt, dann wäre die Grundlage geschaffen für eine sehr weitgehende Steuerreform.
Steuersenkungen, ja, aber Sie wollen gut vorbereitet sein, sagt Gerard Bökenkamp von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Dankeschön.
Bitteschön.
Jetzt hat die FDP also in ihrem neuen Steuerkonzept ihre Steuersenkungsankündigungen etwas verschlankt. So langsam sanken die Summen, die der Bürger künftig mehr in der Tasche haben sollte. Von 35 Milliarden Schritt für Schritt auf 16 Milliarden Euro. Versteuert werden soll dann in Zukunft Stufe für Stufe bergauf und nicht mehr linear. Das Ganze ist ein Konzept, beschlossen noch nichts, auch nicht mit dem Koalitionspartner CDU abschließend beraten. Und die Gegenfinanzierung ist natürlich auch noch nicht wasserdicht. Aber man kann es sich ja trotzdem einmal genauer anschauen und einordnen in die Steuersenkungsgeschichte der FDP. Peter Zudeik macht das.
Es ist ja doch schön, die FDP auch mal loben zu dürfen, zumal das so selten vorkommt. Denn wir schimpfen gar nicht so gerne, wie sich das gelegentlich anhören mag. Also, was die blau-gelben Stimmungskanonen zur Steuervereinfachung sagen, ist einfach prima. Normale Arbeitnehmer ohne Zusatzeinkünfte sollen künftig vom Finanzamt eine ausgefüllte Steuererklärung bekommen, per Strompost, zu Deutsch E-Mail. Bestätigung ebenfalls, per E-Mail, super. Keine Buchführungspflicht für kleinere Unternehmer, super. Gruppenbesteuerung bei Großkonzernen, klasse. Auch sonst nur Gutes, vor allem aus der Abteilung Selbsterkenntnis. Wir sind ja auch nicht blind und realitätsfern, sagt Hermann Otto Solms bei der Vorstellung des neuen Modells. Will sagen, bei den alten Modellen waren wir blind und realitätsfern oder wie oder was. Haben die den Westerwelle jetzt weggesperrt, damit er vor den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen nicht noch mehr Unheil anrichtet? Denn es ist Guido Westerwelle, der mit der Senkung der Steuersenkung in der Versenkung verschwindet. 35 Milliarden Euro Entlastung, das war Westerwelles Versprechen. Und das war angeblich erstens unabweisbar notwendig zum Gedeihen der Bundesrepublik Deutschland, zweitens sauber durchgerechnet und drittens beinahe durch sich selbst finanzierbar. Und jetzt? Alles Kokolores, sagt man im Rheinland, woher Westerwelle kommt. In der Koalitionsvereinbarung mit der Union schrumpften die 35 auf 24 Milliarden. Rund 5 Milliarden haben die guten Gaben im Wachstumsbeschleunigungsgesetz gekostet, also blieben noch 19 Milliarden. Irgendwie muss der Steuerfachmann Solms anders rechnen als der steuerpolitische Lautsprecher Westerwelle. Nicht 5, sondern an die 8 Milliarden sind danach schon verpulvert worden, sodass nur noch 16 Milliarden zu verteilen sind. Und zwar in erster Linie an Bezieher von mittleren Einkommen. Für die Gutverdiener bleibt alles beim Alten. Wer mehr als 53.000 Euro im Jahr einnimmt, zahlt 42% an Steuern. Und für die da unten bleibt sowieso alles beim Alten. Untere Einkommen bleiben steuerlich überproportional belastet. Genau genommen wird nur der berühmte Mittelstandsbauch ein bisschen massiert. Das ist es dann aber auch schon. Mehr geht nicht, sagt jetzt auch die FDP. Und hofft, mit diesen Retuschen die Landtagswahl in NRW bestehen zu können. Das könnte schiefgehen, weil die Menschen längst gelernt haben, weiter zu fragen. Woher kommen 16 Milliarden Euro? Zu einem Drittel soll die Reform sich selbst finanzieren. Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Steuerbetrugs bringen knapp 5 Milliarden. Abbau von Subventionen und Steuervergünstigungen. An dem Punkt macht leider homerisches Gelächter die Fortsetzung der Aufzählung unmöglich. Denn zum einen sind bisher noch alle Politiker gescheitert, die Della versprochen haben. Und zum anderen wollen die FDP-Schlaumeier uns tatsächlich verklickern, dass sie tapfer gegen Steuervergünstigungen ankämpfen wollen, nachdem sie gerade ein unsinniges Steuerprivileg für Hoteliers eingeführt haben? Was bleibt, ist dies. Die Kommunen und die Länder müssen die blau-gelbe Zeche zahlen, das heißt weniger Kitaplätze, noch schlechtere Schulen, noch mehr soziale Einschnitte. Das Geld ist verpulvert, ist von Westerwelles Traumpartnerin Merkel, Arm in Arm mit Sozialdemokraten wie Steinbrück und Steinmeier, für die Bankenrettung ausgegeben worden. Selbst für sinnvolle Steuerreformen ist bis auf Weiteres kein Geld da, für FDP-Pläne sowieso nicht. Das wissen die Wähler, das wissen die Wirtschaftsgutachter, das wissen alle Parteien mit Ausnahme der FDP. Sagen wir mal, mit Ausnahme der Westerwelle-FDP. Vielleicht gibt es ja noch eine andere.
Peter Zudeik über die FDP und ihre Steuersenkungsversprechen. Bis jetzt hält die FDP an, wie auch immer gearteten Steuersenkungen fest, wenn auch abgespeckt. Die Wirtschaftsinstitute raten von diesen Steuersenkungen ab. Michael Schröder vom ZEW hat vorhin gesagt, es wäre fahrlässig von der Politik, auf diese Ratschläge nicht zu hören. Klaus Hulverscheid im Hauptstadtstudio der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Wie sehen Sie das denn in Berlin? Wie beobachten Sie das? Wird die Koalition sich den Rat zu Herzen nehmen?
Das glaube ich nicht, weil im Koalitionsvertrag ja was anderes vereinbart worden ist. Dort steht drin, dass die Steuern um 24 Milliarden gesenkt werden sollen. Jetzt bleiben davon, wie Ihr Kollege eben zu Recht gesagt hat, 16 Milliarden. Es werden am Ende sicherlich noch ein paar Milliarden weniger werden, aber eine Steuersenkung wird kommen, weil das sozusagen zum Selbstverständnis einer FDP-mitregierten Regierung gehört, dass die Steuern gesenkt werden.
Gehen wir, Herr Hulverscheid, noch einen Schritt zurück in unserem Dominospiel, an dessen Ende die Steuersenkung stehen könnte. Davor steht das Steinchen Steuerschätzung in der Reihe und davor die Wirtschaftsprognosen. Was bedeuten denn diese jüngsten Gutachten jetzt für die Steuerschätzung, die Anfang Mai vorgelegt wird? Sind die die Grundlage, um dann das Steuereinkommen, Steueraufkommen zu berechnen?
Ja, genau. Das ist genauso, wie Sie sagen. Auf Basis dieser Prognosen, die jetzt die Wirtschaftsforschungsinstitute abgegeben haben, wird auch die Bundesregierung ihre eigene Prognose in den kommenden Tagen aufstellen. Und das wird dann die Basis sein für die Steuerschätzung. Und 1,5%, was die Wirtschaftsforschungsinstitute ja voraussagen für 2010, bedeutet, dass die Wirtschaft ganz ordentlich läuft, aber eben nicht so gut wie noch vor einigen Wochen erhofft. Und das bedeutet für die Steuereinnahmen eben genau das Gleiche, da die immer mit einem gewissen zeitlichen Verzug dann folgen, dass auch die nicht ganz so gut sein werden, wie bislang gedacht.
Jetzt steht im Fokus der Berliner Politik und auch der Steuersenkungsdebatte ja die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 9. Mai, also wenige Tage nach der Steuerschätzung. Wie beeinflusst sie die Steuersenkungsdebatte, nur zeitlich, dass man sagt, man will da vorher was verkünden, oder auch inhaltlich?
Nein, ich glaube nicht, dass es inhaltlich was miteinander zu tun hat. Sie sagen zu Recht, zeitlich gibt es dort durchaus einen Zusammenhang, weil man sich eben hier in Berlin überlegt hat, dass es nicht gut ankommt beim Wähler, wenn man immer nur sagt, wir machen das alles nach der Wahl, dann weiß ja niemand, was kommt da eigentlich auf mich zu. Insofern hat sich zunächst mal die FDP entschlossen, jetzt schon vor der Wahl etwas vorzulegen. Was aber das dann nach der Wahl daraus werden wird, das hat sozusagen mit dem Wahlausgang und so weiter erstmal nichts zu tun.
Das heißt, Sie denken auch, dass die Entscheidung oder die Eckpunkte der Steuerreform, die möglicherweise vor der Landtagswahl dann bekannt gegeben werden, auch das Wahlergebnis nicht wirklich beeinflussen?
Das glaube ich nicht, zumal es ja Umfragen gibt, die besagen, dass die Bürger gar nicht so wild auf Steuersenkungen sind, wie immer geglaubt wird. Ich glaube, das liegt daran, dass mittlerweile die Menschen einfach begriffen haben, dass wir wegen der Finanzkrise, wegen dem, was wir den Banken beispielsweise zur Verfügung stellen mussten, einfach so tief im Schuldensumpf drin sitzen mittlerweile, dass selbst bei gutem Willen einfach kein Geld da ist, um eine richtig große Steuerreform zu machen.
Gut, dann gehen wir mal davon aus, dass also die Steuerschätzung kommt. Das ist klar am 6. Mai. Damit sind wir wieder bei dem Dominosteinchen Nummer 2. Und dann kommen die Eckpunkte für die Steuerreform. Die müssen ja erstmal vereinbart werden zwischen den Koalitionspartnern. Kann dieser Streit, diese Debatte die Koalitionen an den Rand der Haltbarkeit führen? Weil die FDP hat ja dann doch sehr den Mund sehr voll genommen, die CDU gebremst.
Das wird nochmal eine Belastungsprobe für beide Seiten. Auf der anderen Seite ist die FDP mit ihrem jetzigen Konzept, wie Ihr Kollege vorhin ja auch schon gesagt hat, ein Stück auf die Union zugegangen. Insofern glaube ich, dass es am Ende eine Kompromisslösung geben wird zwischen beiden Koalitionspartnern. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die FDP ja in Wahrheit gar nicht damit drohen kann, die Koalition platzen zu lassen. Sie hat nämlich keine andere Alternative. Sie will nicht mit der SPD und andere Möglichkeiten gibt es nicht.
Ja, aber wird denn dann überhaupt noch eine Steuersenkung rauskommen können, wenn das, was Angela Merkel sagt, auch ernst gemeint ist, dass man die Schuldenbremse beachten will, dass man den EU-Stabilitätspakt einhalten will?
Ja, ich denke schon, dass es am Ende eine Steuerreform geben wird, allein weil das vereinbart worden ist zwischen den Koalitionspartnern und weil es auch zum Selbstverständnis eben einer FDP-Regierung gehört, dass die Steuern gesenkt werden. Allerdings wird diese Steuerreform wahrscheinlich noch mal kleiner ausfallen als das, was die FDP jetzt vorgelegt hat. Darauf deuten zumindest alle Aussagen hin, die man bislang aus der Union gehört hat.
Und Herr Hohlwerscheid, wenn Sie sagen, die FDP kann die Koalition nicht platzen lassen, dann wird sie ja aber trotzdem ihr Wahlkampfversprechen platzen lassen müssen. Sie kann dieses Versprechen bei weitem nicht einhalten und wird dann dastehen und schulterzuckend sagen, ja, das wussten wir alles so nicht, jetzt haben die Wirtschaftswissenschaftler uns was anderes geraten und die CDU macht nicht mit. Wie gefährlich ist das dann für die FDP?
Ja, das wird schon sicherlich den ein oder anderen Kernwähler der FDP vor den Kopf stoßen, da haben Sie völlig recht. Andererseits, es nutzt ja alles nichts, auch die FDP muss in der Realität ankommen. Das ist sie schon ein Stück weit während der Koalitionsverhandlungen. Da wurde das Entlastungsvolumen ja schon von ursprünglich mal geplanten 35 auf dann 24 Milliarden Euro gesenkt. Dann hat man festgestellt, als man in der Regierung drin saß, dass es eben doch was anderes ist, wenn man das auch umsetzen muss und mit einem Haushalt, mit einer Verfassung, mit einem EU-Stabilitätspakt in Einklang bringen muss, als wenn man nur in der Opposition sitzt und munter fordern kann. Insofern, die FDP wird in der Realität ankommen, es wird eine Steuerreform geben, aber eine kleinere als gewünscht.
Klaus Hohlwerscheid vom Hauptstadtstudio der Süddeutschen Zeitung, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung.
Gerne geschehen.
Konjunktur, Kommunen, leere Kassen, Berliner Schlaglöcher, der Tag in hr2 Kultur. Wir nehmen das neue Frühjahrsgutachten führender Wirtschaftsforscher, das heute vorgelegt wurde, zum Anlass, uns die Prognose an sich, ihre Folgen und die Folgerungen daraus genauer anzugucken. Und noch einmal die ganz frühe Prognose. Jesaja ist einer der großen Schriftpropheten des Tanach, der hebräischen Bibel. Im Kanon des Alten Testaments steht sein Buch an erster Stelle der Prophetenbücher. Jesaja wirkte im damaligen Südreich Juda zwischen 740 und 701 vor Christus und er verkündete Juda, Israel und Assur Gottes Gericht, aber auch eine endzeitliche Wende zu universalem Frieden. Das heißt, wenn das Gute siegen soll, muss das Böse besiegt werden. Die FDP meint es ja auch nur gut mit ihren Steuersenkungen, zumindest für eine bestimmte Klientel, und sagt voraus, dass sich die Situation im Lande damit bessern wird. Sonst könnte es finster werden, wie bei Jesaja.
Man trinkt keinen Wein mehr bei frohem Gesang. Das Bier der Zecher ist bitter geworden. Die öde Stadt liegt in Trümmern. Alle Häuser sind für den Zutritt verschlossen. Auf den Gassen jammern die Leute. Es gibt keinen Wein mehr. Jede Freude ist verschwunden. Aller Jubel hat die Erde verlassen. Von der Stadt blieben nur noch Ruinen und das Tor wurde zertrümmert. Dann ist es unter den Völkern auf der Erde, wie wenn man Oliven abschlägt, wie bei der Nachlese, wenn die Ernte vorbei ist. Sie beginnen zu jubeln, sie preisen die Größe des Herrn, jauchzt ihr im Westen, ehrt den Herrn ihr im Osten, und ihr auf den Inseln im Meer preist den Namen des Herrn, des Gottes Israels. Von den äußersten Enden der Erde hören wir Lieder, preis dem Gerechten. Ich aber sage, weh mir! Elend, Elend kommt über mich! Treulose handeln treulos, ja, die Treulosen brechen die Treue. Grauen, Grube und Garn warten auf euch, ihr Bewohner der Erde. Wer dem Lärm des Grauens entflieht, fällt in die Grube. Wer aus der Grube entkommt, fängt sich im Garn. Die Schleusen hoch droben werden geöffnet, die Fundamente der Erde werden erschüttert.
Die Jesaja-Apokalypse wird noch dramatischer später. Bleiben wir bei den aktuelleren Voraussagen. Wenn der Bund eine Steuersenkung beschließt, trifft das, was dem Bürger angeblich zugutekommt, zuerst die Kommunen, die ohnehin schon immer über knappe Kassen klagen. Wenn aber die Kommune kein Geld mehr hat, trifft das genau den Bürger. Wie? Das macht uns Andrea Bonhagen deutlich.
Gestern kam ein Brief von unserer Stadt.
Sehr geehrte Hausbesitzer, leider müssen wir Ihnen Folgendes mitteilen. Die Verwaltung hält es für unumgänglich, den Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke von 400% auf 450% anzuheben.
Das heißt, dass wir jedes Jahr 123 Euro mehr an das Finanzamt zahlen müssen. 1.100 Euro Grundsteuer. Mein Mann Michael ist verstimmt. Noch sind Ferien. Ich fahre mit den Kindern Anna und Mirja in den Zoo. Die Stadt hat die Eintrittspreise um 2 Euro erhöht. Statt 16 Euro für uns drei werde ich nun 22 Euro los. Wir wollen noch ins Museum und gehen zwischendurch ins Café. Das Parkticket kostet pro Stunde 40 Cent mehr. Im Naturkundemuseum wollen wir die Dinosaurierabteilung sehen. Doch das Museum hat zu. Am Eingang hängt ein Zettel.
Sehr geehrter Museumsbesucher, aufgrund starker Kürzungen durch die Stadt können wir leider nur noch am Wochenende öffnen. Die Personalkosten sind sonst nicht mehr tragbar. Wir bitten alle Museumsfreunde um Entschuldigung. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Stadt sind wir froh, dass wir nicht ganz schließen müssen. Die Eintrittspreise für das Wochenende sind leider um 15% gestiegen.
Wir leihen stattdessen ein Dinosaurierbuch in der Bücherei aus. Ein paar Monate später höre ich Folgendes in den Regionalnachrichten.
Messelbach. Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, die Müllgebühren um 10% und die Abwassergebühren um 11% zu erhöhen. Die Entscheidung fiel einstimmig. Die Vertreter der Parteien begründeten die Erhöhung mit den hohen Schulden der Kommune.
Meine Mutter ruft an. Hallo Mama.
Ich wollte ja was erzählen. Ich bin völlig entsetzt. Du weißt doch, am Samstag ist eine ganz, ganz schöne Aufführung von Richard Strauss Elektra und ich sitze immer am gleichen Platz und die wollen da jetzt allen Ernstes 60 Euro. Das war die ganze Zeit für 35 Euro zu haben. Und dasselbe ist mit meiner Seniorengymnastik bei der Volkshochschule. Bis jetzt habe ich immer 81 Euro bezahlt und jetzt soll ich 137 bezahlen. Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist.
Ich schaue nach draußen. Dort ist der Baubetriebshof dabei, jede zweite Straßenlaterne abzubauen. Außerdem gehen nachts um 12 die Lichter aus. Morgens ab 6 sind sie wieder an. Zeit, einen Blick in die Zeitung zu werfen. Messelbach weiter auf Sparkurs, lese ich.
In Messelbach werden Bestattungen teurer. Die Stadt will die Friedhofsgebühren um 15% erhöhen. Das Urnengrab soll in Zukunft 1.200 Euro kosten, das Baumgrab fast doppelt so viel. Zwei Trauerhallen sollen geschlossen werden. Außerdem will Messelbach die Kosten für die Straßenreinigung und für die Kanalreinigung um 7% bzw. um 2% erhöhen.
Inzwischen ist Sommer. Die Betreuung für Mirja nach der Schule mit Mittagessen kostet jetzt 30 Euro mehr. 159 Euro im Monat statt 130. Die Stadt hat eine andere Schule ganz geschlossen. Annas Kita ist auch 30 Euro teurer. Die Stadtteilbibliothek gibt es nicht mehr. Mirjas Fußballverein hat die Beiträge erhöht, weil er weniger von der Stadt unterstützt wird. Die Musikschule ist teurer geworden. Wir wollen ins Freibad. Der Eintritt 5 Euro für Erwachsene. Die Intervalle bei den Duschen sind viel zu kurz. Nach 3 Intervallen ist Schluss. Das Shampoo ist noch im Haar.
Andrea Bonhagen über den Griff der Kommunen in das Portemonnaie der Bürger. Da holen sich die Kommunen, was ihnen von Bund und Land abgegraben wird. Sprechen wir über die Kommunen im Würgegriff von Bund und Land mit Stefan Giltowski, Oberbürgermeister von Rüsselsheim und Präsident des Hessischen Städtetages. Guten Tag.
Guten Abend.
Vor welchen Steuersenkungen fürchten Sie sich?
Vor den nächsten, die uns einholen werden, die vielleicht auf eine Entlastung des einzelnen Steuerbürgers abzielen, aber uns mit Einnahmeausfällen am anderen Ende der Kette wieder einholen werden.
In der Diskussion ist es ja auch, die Gewerbesteuer abzuschaffen. Diese Diskussion kennt man schon sehr lange. Aber gleichzeitig wird doch auch darüber gesprochen, das aufzufangen durch Ausgleichsangebote, zum Beispiel den Kommunen einen größeren Anteil an der Mehrwertsteuer, an den Mehrwertsteuereinnahmen zu lassen. Sind Sie da nicht zufriedenzustellen?
Da gehen wir uns die Alarmglocken an und dem Schlagwort der aufkommensneutralen Ersatzleistung für Gewerbesteuern müssen wir befürchten, dass eine der wesentlichen Einnahmequellen aller Städte, insbesondere im industriellen Hessen, wegfallen könnte, ohne dass wir wirklich Ersatz erhalten, den wir auch örtlich steuern können. Denn das ist ja ein Kennzeichen der Gewerbesteuer, dass jede Gemeinde, jede Stadt für sich den Hebesatz örtlich mitbestimmen kann.
Das heißt, das müsste man vielleicht mal kurz erklären. Das heißt, wenn ich als Bürger jetzt in meiner Einkommensteuer entlastet werden sollte durch einen Beschluss des Bundes, könnten Sie dann als Kommune dann am Ort wieder was draufschlagen?
Eine Ersatzlösung, die diskutiert wird, von der ich hoffe, dass sie sich nicht durchsetzt, lautet, wenn den Gemeinden, Städten die Gewerbesteuer wegfällt, dann sollen sie das Recht erhalten, auf die Einkommenssteuer, von denen wir Anteile erhalten, einen örtlichen Zuschlag zu erheben. Das würde für die größte hessische Stadt Frankfurt bedeuten, dass sie 1,1 Milliarden Euro Gewerbesteuereinnahmen 2009 zu verzeichnen hätte, eine gleich hohe Summe womöglich auf die Einkommenssteuer draufschlagen müsste. Das ist allein von der Summe her absurd und zeigt, dass dies kein Ersatzinstrument sein kann.
Es würde dann also der Bürger das bezahlen, was vom Gewerbe nicht mehr in die kommunale Kasse fließt?
Das wäre eine Umverteilung vom Gewerbe, von der Industrie auf den Bürger, der über seine Einkommensteueranteile und über seine Mehrwertsteuer die Kommunen mitfinanzieren müsste.
Jetzt gibt es ja ohnehin in Hessen schon Sparpläne der Landesregierung. Die Zahlungen des Landes an die Kommunen soll um 400 Millionen Euro zurückgeschraubt werden. Zu was würde das führen, ganz konkret bei Ihnen in Rüsselsheim?
Das ist die Absicht der Landesregierung, den sogenannten kommunalen Finanzausgleich, der ja dazu beitragen soll, dass es gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen Hessens gibt, in Städten und Gemeinden, dass dieser kommunalen Finanzausgleich in seinem Volumen um 400 Millionen gekürzt werden soll ab dem nächsten Jahr 2011. Das heißt, insbesondere bei den finanzschwächeren Gemeinden kommen weniger Mittel des Landes an. Die derzeit desaströse Finanzlage der Kommunen in Hessen wird dadurch noch zusätzlich verschärft. Wir leben in einer Situation, wo aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise, die Einnahmen der Städte und Gemeinden sich in einer Talfahrt befinden. Und in dieser Situation kürzt das Land noch Zuweisungen, bei den Schlüsselzuweisungen beim kommunalen Finanzausgleich. Das wird dazu führen, dass die Verschuldung der Kommunen steigt. Es wird dazu führen, dass jede Kommune für sich eigenverantwortlich überlegen muss, wo sie sich aus gewohnten kommunalen Leistungen zurückzieht, die sie dann nicht mehr finanzieren kann.
Das Schlagloch wird ja im Moment zum Symbol dieser Diskussion. Jetzt wurde gestern angekündigt, der Bund stellt 100 Millionen Euro bereit, um Schlaglöcher zu reparieren. Das ist jetzt heute wieder rückgängig gemacht worden. Man will damit nur die Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen reparieren. Aber ihnen wurde doch immerhin jetzt auch der Schilderaustausch erspart. Das ist auch ein jüngster Beschluss, dass also man nicht mehr überall neue Schilder aufstellen muss, wenn sie nicht kaputt sind. Sie sind aber trotzdem nicht zufrieden, wie wir gehört haben, und erwägen sogar eine Klage gegen das Land, wollen vor den Staatsgerichtshof gehen. Warum und auf welcher Grundlage?
Die Klage wird immer letztes Mittel sein. Wir sind keine Streithandel, sondern wir vertrauen zunächst mal darauf, dass das Land erkennt, dass sie Kommunen, dass sie Städte als Partner braucht, in der schulischen Bildung, in der Kinderbetreuung, in der sozialen Aufgabenstellung. Ohne uns geht es nicht. Und deswegen sollte das Land nicht die Axt an die Handlungsfähigkeit der Kommunen legen. Wenn denn allerdings die Gesprächsbereitschaft nicht gegeben ist, wenn das Land sich nicht entschließen kann, diese Kürzung zurückzunehmen, dann kann es sein, dass wir auch die Juristen beschäftigen wollen und dann vor dem Staatsgerichtshof überprüfen lassen wollen, ob wir überhaupt noch eine aufgabengerechte Finanzausstattung des Landes Hessen erhalten.
Denn das schreibt die Landesverfassung vor, das Land ist verpflichtet, den Gemeinden die Mittel zur Verfügung zu stellen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Jetzt gibt es ja ein schönes Beispiel in Thüringen. Niederzimmern verkauft jetzt für 50 Euro seine Schlaglöcher. Dann kann man mit einer Plakette seinen Namen im Asphalt hinterlassen. Und es sind schon über 200 Bürger, die dort zugeschlagen haben und ein Schlagloch erstanden bzw. die Reparatur bezahlen wollen. Ist das für Sie auch denkbar, sowas?
Ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort darauf ist, wenn den Kommunen das Geld ausgeht, wenn sie in eine höhere Verschuldung getrieben werden und an Schlaglöchern sinnfällig deutlich wird, dass sie ihre Aufgaben eigentlich nicht mehr erfüllen können. Ich möchte die Bürger beteiligen in dem Maß, wie sie leistungskräftig dazu sind, wenn sie öffentliche Einrichtungen benutzen, wenn sie die Schwimmbäder benutzen, wenn sie ins Theater gehen oder wenn sie ihre Kinder in die Kindergärten schicken. Aber wir sollten nicht so weit gehen, dass wir Schlaglöcher verteilen zur Finanzierung durch die Bürger.
Stefan Gieltowski, Oberbürgermeister in Rüsselsheim und Präsident des Hessischen Städtetages, über die Situation der Kommunen und die Furcht vor weiteren Steuersenkungen. Ganz herzlichen Dank.
Bitte.
Finster, finster die Aussichten, fast so finster wie bei Jesaja.
Die Erde birst und zerbirst. Die Erde bricht und zerbricht. Die Erde wankt und schwankt. Wie ein Betrunkener taumelt die Erde. Sie schwankt wie eine wackelige Hütte. Ihre Sünden lasten auf ihr. Sie fällt und kann sich nicht mehr erheben. An jenem Tag wird der Herr hoch droben das Heer in der Höhe zur Rechenschaft ziehen und auf der Erde die Könige der Erde. Sie werden zusammengetrieben und in eine Grube gesperrt. Sie werden ins Gefängnis geworfen und nach einer langen Zeit wird er sie strafen. Dann muss der Mond sich schämen, muss die Sonne erbleichen. Denn der Herr der Heere ist König, auf dem Berg Zion und in Jerusalem. Er offenbart seinen Ältesten seine strahlende Pracht.
Aus der Jesaja-Apokalypse die Ankündigung des Weltgerichts, Ende mit dem Untergang. Konjunktur, Kommunen, leere Kassen, der Tag in HR2 Kultur. Jetzt haben wir gehört, die Wirtschaftsprognosen kommen regelmäßig, wirken unterschiedlich. Die Steuersenkungsdebatten kommen auch regelmäßig und führen nicht immer zu einer Steuersenkung. Und selbst wenn die kommt, ist die Wirkung nicht vorhersagbar. Professor Rudolf Hickel, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Bremen, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Warum wird dennoch das Versprechen von Steuersenkungen immer wieder von Parteien als Allzweckwahlkampfwaffe angesehen?
Es scheint offensichtlich eine Droge zu sein, so nach dem Motto, wenn man Steuersenkungen verspricht, dass man dann auch die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler bekommt. Aber ich glaube, dass die Politik, die so oberflächlich damit umgeht, schwer irrt. In der Zwischenzeit ist in der Öffentlichkeit, das zeigen ja auch Umfragen, durchaus angekommen, dass viele Menschen skeptisch sind und wissen, dass wenn es Steuersenkungen gibt, dass dann zweitens die wirtschaftliche Stärkung nicht zustande kommt. Das heißt also, sich die Steuersenkung nicht selbst finanzieren und dass am Ende der Druck auf die öffentlichen Haushalte, sprich vor allem Ausgabenkürzungen zunimmt. Das hat sich in der Zwischenzeit rumgesprochen und konjunkturell in der aktuellen Situation sind Steuersenkungen im großen Ausmaß ökonomisch völlig kontraproduktiv.
Die Umfrage, die Sie ansprechen, ist auch vorher schon mal angesprochen worden. Da geht es um die Frage, würden Sie, wenn es Spielraum gibt, eine Steuersenkung befürworten? Und da haben nur 12% der Befragten, das war eine Umfrage von Infratest DIMAP, 12% haben nur gesagt, ja, wir wollen eine Steuersenkung. Der Rest war dafür, Schulden abzubauen. Wenn jetzt aber so eine Steuersenkung, angenommen, wie vorhin auch gehört, dann doch beschlossen wird, auch wenn sie kleiner ausfällt, irgendwie in irgendeiner Weise in die Hose geht, also das zum Beispiel eben, wie wir es auch eben von Herrn Gieltowski gehört haben, diese Steuersenkung so auf die Kommunen durchschlagen, dass es der Bürger wirklich vor der Haustür zu spüren bekommt. Beim Schwimmbad, beim Theater, beim Museum, bei der Kindertagesstätte, beim Schlagloch. Geht das dann nicht nach hinten los? Kommt dann nicht einfach dieses Bewusstsein des Bürgers, das hat nicht funktioniert, die sorgen nicht für mich und fällt eigentlich auch wieder auf Berlin zurück?
Ja, das wird allmählich überhaupt erst so bewusst. Lange Zeit haben ja Bürgerinnen und Bürger oft gemeint, wohl auch falsch beraten durch die Politik, Steuersenkungen an sich seien schon ganz gut, wobei da man auch immer genau hinschauen muss, wer wird in welchem Ausmaß entlastet. Auch bei der FDP, beim FDP-Vorschlag gibt es sozusagen für die Einkommensstarken mehr Entlastung als für die Einkommensschwachen. Aber es ist wirklich diese Doppelrolle, diese doppelte Wahrnehmung von Bürgern und Bürger, die spricht sich jetzt rum, nämlich zu wissen, dass wenn dann beispielsweise die Kommunen direkt allein Einnahmen verlieren und indirekt beispielsweise, wie jetzt in Hessen vorgesehen, den Finanzausgleich reduzieren, dass sie dann unmittelbar betroffen sind, etwa im Bereich des Angebots von Kindertagesstätten, im Bereich von Schulen und vielem anderen. Und das ist in der Zwischenzeit angekommen. Wir haben ja, wenn man die Kommunen genauer betrachtet in den letzten Jahren, sind sie ja natürlich, ist wirklich eine zugespitzte Notlage entstanden. Die Kommunen schreien zu Recht auf. Und zwar kann man fast sagen, was 1958 der große Kenneth Galbraith formuliert hat, das zeigt sich jetzt auch in Deutschland, nämlich wir haben auf der einen Seite privaten Reichtum und auf der anderen Seite wachsende öffentliche Armut. Und wir sind gut, übrigens aus gesamtwirtschaftlichen Gründen, gut beraten, die Kommunen wieder handlungsfähig zu machen, weil das ja am Ende auch der Wirtschaft zugutekommt. Man muss sehen, wenn man beispielsweise 16 Milliarden einspart, dann ist der Effekt sehr diffus. Wenn man aber andererseits, wenn ich es mal so formulieren darf, 16 Milliarden in öffentliche Investitionen, öffentliches Dienstleistungsangebot steckt, dann haben die Bürger auch etwas davon. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und man kann es in einem Satz zusammenfassen, vor allem auch mit der heutigen Prognose, die Gutachter abgegeben hat von 1,5%. Das selber ist noch sehr, sehr unsicher. Es können am Ende weniger, können auch ein bisschen mehr sein. Dass auf dieser Basis wir eher sozusagen mit Rückgang bei Steuereinnahmen zu rechnen haben und dass deshalb beim Staat überhaupt kein Spielraum besteht für solche Steuerkürzungen. Denn zwei Reaktionen sind dann möglich. Und die eine haben wir beobachtet bei den großen Steuersenkungen 2001, 2002. Wenn natürlich Steuersenkungen am Ende dazu führen, dass der Staat die Lücken, die dadurch entstehen, auffängt durch Staatsverschuldung, dann wäre das eine ganz, ganz abenteuerliche Politik, nämlich Steuersenkungspolitik, die am Ende zur Triebkraft wird für Staatsschulden. Das wäre ganz falsch.
Jetzt haben ja die Wirtschaftsforscher den Politikern heute ins Stammbuch geschrieben, der Haushalt muss ganz eng angepackt werden, also es muss gespart werden, es müssen vielleicht sogar Steuererhöhungen kommen. Wenn Sie sagen, wenn Steuersenkungen kommen, die Schulden steigen, wird das alles ganz dramatisch. Aber wir haben doch die Schuldenbremse.
Ja, ich glaube, dass die Schuldenbremse, so wie sie jetzt vorgesehen ist, überhaupt nicht einhaltbar sind. Ich kann ja noch mal kurz beschreiben, wenn wir die Länder betrachten, da müssen die Länder bis 2019 beziehungsweise ab 2020 müssen eine Nullverschuldung machen. Das heißt, es ist eine Riesenanstrengung, die bisherige Neuverschuldung in den Länderhaushalten in Hessen und an vielen anderen Ländern auch zu reduzieren. Und da gibt es aber eine, wenn man so will, eine Vorgabe, die jetzt viele Finanzminister machen, Finanzministerin. Sie sagen, wenn es jetzt zu massiven Steuersenkung kommt, dann stimmt der Rahmen nicht mehr, dann können wir auch nicht die Schuldenbremse einhalten. Man muss also sagen, wenn beispielsweise politische Parteien jetzt so lauthals auftreten und sagen, es muss jetzt endlich, die Staatsschulden müssen jetzt endlich in Ordnung gebracht werden, wir brauchen diese Schuldenbremse, die am Ende zur Nullverschuldung der Länder führt. Auf der anderen Seite aber massive Steuersenkungen fordern, dann geht das nicht auf. Das ist am Ende eine unseriöse Politik. Denn eins ist auch klar, wenn man beispielsweise den Vorschlag der FDP nimmt mit 16 Milliarden Entlastung. Das führt natürlich am Ende dann einerseits zu höheren Staatsverschuldung, andererseits zu einem unglaublichen Druck des Abbaus von Staatsausgaben, die gerade auf der kommunalen Ebene, nachdem so viel schon gekürzt worden ist, nicht machbar sind. Also man braucht da eine solide Politik. Eine solide Politik passen in der Tat eher Steuererhöhung als Steuersenkung.
Steuersenkungen passen jetzt nicht, sagen nicht nur die Wirtschaftsforscher, die das Frühjahrsgutachten heute vorgelegt haben. Es sagt auch Professor Rudolf Hickel, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Bremen. Dankeschön, schönen Abend noch.
Schönen Abend, danke.
Das war der Tag für heute. Wenn Sie ein Schlagloch für 50 Euro mit Ihrem Namen versehen möchten, dann schauen Sie auf die Homepage von Niederzimmern. Wenn Sie lieber wollen, dass die Schlaglöcher vor der eigenen Haustür gepflegt werden, dann überlegen Sie sich gut, ob Sie für Steuersenkungen sein wollen. Und wenn sie dann doch kommt, dann könnten Sie ja die Reparatur des Schlaglochs finanzieren mit den Steuerersparnissen aus der Steuersenkung, die Sie dann, naja, lassen wir das lieber. Ohne Namensplakette, dafür auch ohne weitere Zuzahlungen, können Sie uns zu Hause haben unter hr2.de. Nachhören so oft Sie wollen, gleich nach dem Kulturtipp und den Nachrichten, die hörbar hier bei uns bei hr2 Kultur. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
hr2 Kultur, Podcast. Wann Tag ist, bestimmen Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.